Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, von Vers 10 an. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Das Volk Israel steht kurz vor dem Einzug in das Land Kanaan, und Mose nutzt die Gelegenheit durch den Heiligen Geist, um die Blicke der Israeliten noch einmal rückwärts zu lenken, aber auch vorwärts in die Zukunft. Er erinnert sie daran, wie Gott sie 40 Jahre lang durch die Wüste geführt hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Er hat sie während dieser Jahre erzogen, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und er hat ihnen immer wieder gezeigt, wie völlig abhängig sie von ihm waren, aber auch wie wunderbar er immer wieder für sie gesorgt hatte. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das er kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Sie hatten also viel Grund, Gott dankbar zu sein für seine väterliche Liebe. Nun wollte Gott sie in ein herrliches Land führen, das er ihren Vätern verheißen hatte, ein außerordentlich fruchtbares Land. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Und Mose gibt ihnen einige wichtige Ermahnungen mit auf den Weg. Unser Glaubensleben ist ja kein Selbstläufer, bei dem wir keine Ermahnungen mehr nötig hätten. Bedenken wir aber, dass die Befolgung der Ermahnungen in der Bibel nur aufgrund des bereits vollkommen vollbrachten Erlösungswerkes Jesu möglich ist. Wir wollen die Ermahnungen der Heiligen Schrift für die Gläubigen sehr ernst nehmen, dürfen aber unser Verhalten, das, was wir als Heiligungsleben bezeichnen, nie von der Rechtfertigung trennen. Einerseits gibt es keine Rechtfertigungsgnade, die nicht zu einem veränderten Wandel zur Ehre Gottes führt, und andererseits gibt es auch kein Heiligungsleben, das seine Wurzeln nicht in der Glaubensgerechtigkeit hat. Und so wollen wir die Ermahnungen, die der Heilige Geist durch Mose dem Volk Israel für die Zukunft ans Herz legte, unter dem Vorzeichen der Gnade und nicht des Gesetzes verstehen und auch praktizieren. Wie auch das ganze vor uns liegende neue Jahr unter der Herrschaft der Gnade und nicht des Gesetzes stehen darf. Somit sind wir als Christen von den eigenen fruchtlosen Bemühungen, bestimmte gute Vorsätze zu verwirklichen, mit denen ja bekanntlich der Weg zur Hölle gepflastert ist, völlig befreit. Hüte dich, so heißt es in unserem Text zweimal. Hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, und hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt. Hüte dich vor der Vergesslichkeit. Damit meine ich natürlich nicht eine altersbedingte Vergesslichkeit, die uns Älteren ja ziemlich zu schaffen machen kann. Vielmehr geht es um die Vergesslichkeit im Blick auf unsere Beziehung zu Gott. Dazu ein Wort aus Psalm 78. Die Verse 10 und 11. Sie hielten den Bund Gottes nicht und wollten nicht in seinem Gesetz wandeln und vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er ihnen erwiesen hatte. Und darum ermahnt Mose das Volk Israel nicht zu vergessen, dass Gott sie aus Ägypten geführt hatte. Dann hüte dich, dass dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Der Auszug der Israeliten war ja das große Thema immer wieder im Volk Gottes und wurde in der Geschichte Israels immer wieder im Passafest gefeiert. Sie sollten sich an die schreckliche Zeit in Ägypten erinnern und an die große Tat der Befreiung durch den Gott Israel. Es handelt sich um das großartige, vorbildhafte Geschehen der Befreiung von der Sklaverei, der Sünde, die durch unseren Herrn Jesus Christus später am Kreuz geschehen ist. Das Blut des Passahlammes unseres Herrn Jesus hat uns herausgeführt aus dem Verdammungsurteil des Gesetzes. Wir sind erlöst. Wir sind befreit von der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Lasst uns das, ihr Lieben, niemals aus den Augen verlieren. Lasst uns das nie vergessen. Dieses große Geschehen der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes und zu unserem ewigen Heil. Sie sollten ebenfalls nicht vergessen, wie sicher er sie durch die Wüste geleitet hatte und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltue. Gott selbst war vor seinem Volk vorangegangen, des Tages in einer Wolken und des Nachts in einer Feuersäule, sodass sie den Weg nicht verfehlen konnten. Durch alle Gefahren der Wüste hatte er sie hindurchgeführt und hatte sie mit allem versorgt, was sie nötig hatten. Es gab sicherlich auch hier und da Engpässe, Glaubensprüfungen für das Volk Gottes, die aber dazu dienen sollten, sie zu erziehen, sie völlig abhängig zu machen von seinen Zusagen, sie zu demütigen. Das Wort demütigen hat hier die Bedeutung von ganz arm machen. Er wollte sie ganz arm in sich selbst machen, damit sie abhängig waren von dem lebendigen Gott und von seinen Verheißungen, von seinem Wort, von seinen Zusagen. Das ist auch immer wieder die Absicht Gottes in unserem persönlichen Leben, uns innerlich mehr und mehr abhängig zu machen vom Herrn. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Um ihnen hernach, so heißt es hier, wohl zu tun. Hat unser Herr uns nicht genauso geführt, versorgt, erzogen und wohlgetan? Wir wollen das nicht vergessen, ihr Lieben. Und auch wenn es manchmal knapp wurde, so hatten wir doch immer das Nötigste und auch noch darüber hinaus. Wussten wir nicht, wie es weitergehen sollte, so hat er uns als Einzelne und auch insgesamt als Gemeinde geleitet. Er hat uns den Weg gezeigt, den wir gehen sollten. Hüten wir uns davor zu vergessen, dass unser himmlischer Vater in allem unser Wohl im Auge gehabt hat. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal das Wort lesen aus dem Hebräerbrief, das ich schon manches Mal hier zitiert habe, Hebräer Kapitel 12, wo von der Erziehung unseres himmlischen Vaters die Rede ist. Das große Thema, so sagte ich bereits, im Volk Gottes war die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Aber dann war es auch immer wieder ein großes Thema, sich über die Erziehungswege Gottes mit seinem Volk zu unterhalten und auszutauschen und darin auch immer wieder den Grund innerer Kraft, neuer Kraft und Stärke zu finden. Und das ist in der Kirchengeschichte auch immer so gewesen. Also das Thema, die Erziehungswege Gottes mit seinem Volk, war immer auch ein großes Thema. Und so lesen wir hier in Hebräer Kapitel 12, ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene, nämlich die irdischen Väter, haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber, unser himmlischer Vater, tut es zu unserem Besten. Er macht in der Erziehung seiner Kinder keine Fehler im Unterschied zu uns. Zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Erziehungsmaßnahme aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Wollen wir das immer wieder bedenken, wollen wir das nicht vergessen? Wenn wir Wege geführt werden, die uns nicht angenehm sind, im Gegenteil, die uns sehr unangenehm sind, dass unser himmlischer Vater uns erzieht und dass er in unserer Erziehung eben keine Fehler macht. Das ist wichtig, dass wir daran festhalten. Vor allen Dingen sollten wir Gott selbst nicht vergessen. Über allen guten Gaben nicht den Geber selbst. Wenn die Gaben in den Vordergrund treten, dann verliert der Geber den ersten Platz. Dann ist auch ein gutes, Gott wohlgefälliges Miteinander nicht mehr gewährleistet. Alle geistlichen, leiblichen und materiellen Gaben sollten uns unseren Herrn lieb machen. Die größte aller Gaben ist er selbst und die Gemeinschaft mit ihm. Und darum hüte dich davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Weder ihn selbst noch seine Wohltaten. Das ist also die erste wichtige Ermahnung, die Mose dem Volk Israel mit auf den Weg gibt, hinein in das neue Land. Und wir wollen uns einmal beziehen auf das neue Jahr, das ja jetzt erst seinen Anfang genommen hat, das noch so vor uns liegt. Hüte dich davor, zu vergessen. Das große Geschehen von Golgatha, die Fürsorge Gottes für dein Leben, seine Erziehungswege mit dir. Hüte dich davor, zu vergessen, dass er selbst die größte aller Gaben ist. Es gibt nichts, was mit ihm konkurrieren könnte. Hüte dich davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Das ist also die erste Ermahnung, die wir hier vernehmen. Die zweite dringliche Ermahnung lautet: Hüte dich vor dem Hochmut. Die tiefe Wurzel der Vergesslichkeit liegt im Hochmut des menschlichen Herzens. Vers 17, du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. So spricht der Hochmut. Schaut auf sich selbst, gibt sich selbst die Ehre, rühmt sich selbst und führt all das, was ihm von Gott her geschenkt worden ist, auf sein Vermögen, auf seine Tüchtigkeit zurück. Und dazu neigt der Mensch von Natur aus, nämlich alles, was er Gott zu verdanken hat, seiner eigenen Tüchtigkeit zuzuschreiben. Paulus muss den Korinthern, bei denen sich diese hochmütige Gesinnung eingeschlichen hatte, schreiben: Wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? 1. Korinther Kapitel 4. Mit anderen Worten, warum bildest du dir etwas ein auf das, was du ganz allein der Güte und Barmherzigkeit Gottes zu verdanken hast? Mose warnt die Israeliten vor diesem Geist der Überheblichkeit mit den Worten: Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Auf das erhielt es einen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. In einer Zeit, in der man eine Lobeshymne nach der anderen auf den Menschen anstimmt, den Menschen und darauf, was er kann und was er vermag, in der es immer wieder tönt, wir glauben an uns. Das war vor Jahrzehnten noch gar nicht möglich, dass jemand so etwas sagte. Wir sehen, wie alles mehr und mehr ausreift dazu, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und sich selbst verherrlicht, sich selbst verwirklichen will. Ich kannte einen Bruder, der mir sehr lieb war, der das schon mal so von sich gegeben hat: Was wäre das, wenn ich mich selbst verwirklichen würde? Was käme dabei heraus? Und was dabei herauskommt, das wissen wir aus eigener Erfahrung, Und das wissen wir auch aus der Entwicklung in unserer Gesellschaft. Ja. Wir glauben an uns und wir schaffen das. Und in einer solchen Zeit, in der der Mensch sich selbst verherrlicht, da sollte die Gemeinde Jesu sich umso mehr in der Tugend, der Demut, die wir nur in Christus haben, das ist wichtig, das unterstreichen wir ganz dick. Wir haben diese Tugend nicht in uns selbst, wir haben sie ausschließlich in Christus. Und der Lobeshymnen Gottes in Christus üben. Wir sollten uns in der Tugend Christi in seiner Demut üben, immer wieder im Namen Jesu unseren Weg zu gehen und ein Lob anstimmen auf seine Gnade und Barmherzigkeit. Lasst uns nicht nach Anerkennung und Ehre trachten. Trachtet nicht nach hohen Dingen. Römer Kapitel 12. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Lasst uns also unseren bescheidenen Platz im Reich Gottes einnehmen und nicht meinen, mit uns hätte das Reich Gottes erst seinen Anfang genommen. Das ist ja typisch für das Denken des sogenannten modernen Menschen. Jetzt wird alles besser. Ja, ich brauche dazu gar nicht viel zu sagen. Alfred Christlieb hat es so formuliert, so zum Ausdruck gebracht. Lasst uns dankbar sein, wenn wir dem Veilchen gleichen dürfen, das in einer ganz unbekannten Waldecke am Bach duftet und seine einsame Umgebung verschönert. Es ist im Reich Gottes ein Vorzug, wenn man unbekannt bleiben darf. Das schmeckt unserem alten Menschen ganz bestimmt nicht, ja? Noch einmal dieser letzte Satz. Es ist im Reich Gottes ein Vorzug, wenn man unbekannt bleiben darf. Und dabei sollten wir nicht vergessen, wie oft wir unseren Herrn durch unser sündiges Wesen betrübt haben. Das demütigt uns immer wieder, wenn wir einmal zurückdenken, wenn vergangene Zeiten und vergangene Geschehnisse in unserem Leben, an unserem inneren Auge vorbeiziehen und wir uns schämen müssen und tief demütigen und beugen müssen vor Gott und sagen, schrecklich, wirklich schrecklich, was ich da getan habe oder was ich da unterlassen habe. Ganz, ganz schlimm. Und in erster Linie habe ich gegen dich gesündigt, Vater im Himmel. Gegen dich allein habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Und von daher auch bin ich schuldig geworden an anderen Menschen. Also wir sollten hin und wieder daran denken. David tut das. Im Psalm 25 bittet er darum, Herr, gedenke nicht der Sünde meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber an mich nach deiner Barmherzigkeit und nach deiner Güte, nach deiner Verbundenheit mit mir. Gedenke an deine Gnade. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend. Ja, er schaut also zurück. Es gibt ein Zurückschauen, das sehr positiv ist und gute Auswirkungen haben kann. Es gibt ein Zurückschauen, das uns verzweifelt macht und uns davon abhalten will, nach Golgatha zu gehen, um den Herrn zu rühmen wegen seiner Gnade und dass er all das auf sich genommen hat, an Sünde und Schuld, was in meinem Leben lag. Das gibt es eben auch, aber es gibt eben auch diese positive Art der Rückschau, die uns demütigt und uns dankbar macht für die Vergebung unserer Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Genau daran erinnert nämlich Mose die Israeliten in Kapitel 9, Vers 7. Denke daran und vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, erzürntest in der Wüste. Von dem Tage an, als du aus Ägyptenland zogst, bis ihr gekommen seid an diesen Ort, seid ihr ungehorsam gewesen dem Herrn. Und deshalb sollten sie nicht meinen, die Inbesitznahme des Landes sei eine Belohnung für ihr gutes Verhalten. Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Denn du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Herzens willen, sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens willen, damit er das Wort halte, das er geschworen hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob. So wisse nun, dass der Herr, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land zum Besitz gibt, da du doch ein halsstarriges Volk bist. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Und wer seine Tür zu hoch macht, der strebt nach Einsturz. Und wiederum, wenn einer zugrunde gehen soll, wird sein Herz zuvor stolz. So werden wir in den Sprüchen Salomos gewarnt. Es gibt ein erschütterndes Beispiel für dieses Wesen des Hochmuts, das tief in uns steckt. Übrigens, wir wollen uns nie davon ausnehmen, ja? Kein einziger von uns. Wir sind alle von diesem Übel befallen. Es ist schrecklich. Das schlimmste Übel, so möchte man sagen. Deshalb ist der Satan zu Fall gekommen, weil er nach hohen Dingen strebte. Er wollte noch über Gott stehen, zumindest ihm gleich sein. Es gibt ein schreckliches Beispiel. Wir denken vielleicht, Altes Testament, an Nebukadnezar, den Gott mit Wahnsinn bestrafte wegen seines Hochmuts, der aber wieder zurechtkam. Und dann gibt es ein anderes Beispiel, das vielleicht weniger bekannt ist, aus der Apostelgeschichte. Und zwar geht es da um den König Herodes Agrippa. Also nicht um Herodes den Großen, sondern um Herodes Agrippa, Apostelgeschichte Kapitel 12. Und er ließ es sich gefallen, dass man ihn als Gott verehrte. In einer ganz bestimmten Situation. Ihr könnt das nachlesen, wenn ihr wollt, zu Hause, in aller Stille. Und da heißt es, dass der Engel des Herrn ihn schlug und dass er von Würmern zerfressen wurde. Und wir lesen in einem Geschichtswerk von Josephus, ein Historiker, der über die Geschichte des Volkes Israel geschrieben hat, übrigens auch über die Zerstörung des Tempels in Jerusalem 70 nach Christus. Schreckliche Ereignisse, die da passiert sind. Dieser Josephus berichtet, dass die Krankheit, von der dieser Herodes Agrippa befallen wurde, sehr qualvoll gewesen sei. Die führte zu einem schrecklichen Tod. Gott bestrafte ihn wegen seines Hochmuts. Was machen wir, wenn wir diese Art bei uns selbst finden? Was machst du damit? Ist dir das überhaupt schon mal zu einer Not geworden? Diese hochmütige Art, die in dir steckt und in mir steckt. Was machst du dann? Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Wir werden nicht damit fertig, also wenden wir uns an unseren Herrn Jesus. Wir fliehen zu ihm hin und glauben, dass er mit dieser Art des Hochmuts am Kreuz bereits fertig geworden ist, wie mit allem anderen sündigen Wesen, was das in uns steckt. Er ist bereits am Kreuz mit allem fertig geworden. Das ist unsere einzige Chance, damit auch etwas von seiner Demut, von der Demut des Christus, des auferstandenen Herrn, in uns wirksam wird, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Eine andere Chance haben wir nicht. Also hören wir auf, zu versuchen, in eigener Kraft mit diesem stolzen Wesen, das in uns steckt, fertig zu werden. Es geht darum, dass wir bankrott erklären. Genauso ist es ja auch mit den sogenannten Zungensünden, ja, von denen Jakobus spricht. einer unserer Lehrer pflegte zu sagen, ja, wer wird damit fertig? Der Einzige, der damit fertig wird, ist der Herr Jesus. Und ich sage, der Einzige, der bereits damit fertig geworden ist am Kreuz, das ist unser Herr und Heiland durch sein wunderbares Erlösungswerk. Darauf stellen wir uns. Und von daher gibt es Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wirkungen der echten Demut, die wir haben, ausschließlich in Christus. Nur von daher. Also, wenden wir uns mit unserem hochmütigen Wesen ihm zu. Die Vergesslichkeit, wir kommen langsam zum Schluss, die Vergesslichkeit und der Hochmut des menschlichen Herzens führen dazu, dass die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem Götzendienst vertauscht wird. Davon spricht Paulus im Römerbrief, Kapitel 1. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere, also mit dem Götzendienst. Und den wahren Gottesdienst mit dem Götzendienst vertauscht aufgrund ihres hochmütigen Wesens. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und das führt unweigerlich ins Verderben, wenn nicht Buße geschieht. So schreibt Paulus im 2. Thessalonicher Brief. Kapitel 2, Abvers 9. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit, damit ist dieser falsche Gottesdienst gemeint, ne? Falscher Gottesdienst, Ungerechtigkeit, bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung. Andere Übersetzung, kräftige Irrtümer. Gott sendet ihnen kräftige Irrtümer, so dass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit, das heißt am Götzendienst. Und darum warnt Mose hier in unserem Abschnitt zuletzt das Volk Israel vor den Folgen des Götzendienstes. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Und so mag uns unser treuer Gott im vor uns liegenden neuen Jahr und alle Zeit in Christus Jesus bewahren vor der Vergesslichkeit und dem Hochmut. Lass dieses Jahr erfüllt sein vom Lob Gottes in Christus für all die Wohltaten, die unser Herr wieder für uns bereithält. Wird auch manche schwierige Wege geben für uns im neuen Jahr, aber auch manche Wohltaten, wie in der Vergangenheit, so wird es auch in diesem Jahr sein. Lass uns den Herrn loben, das ist das rechte Gegenmittel. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Besonders wollen wir ihn immer wieder loben, für die Speise seines Wortes, von der wir täglich leben. Wir leben wirklich täglich von den Verheißungen Gottes, von seinem Wort. Und besonders von seinem vollbrachten Erlösungswerk. Wir leben von Christus und die Erlösung durch sein Blut nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lieber Herr, dein Wort mahnt uns in dieser Stunde, im Blick auf das vor uns liegende neue Jahr, dich nicht zu vergessen und nicht nach hohen Dingen zu trachten. Nicht uns einen Namen machen zu lassen, sondern dich zu ehren, dich zu verherrlichen. Wir wissen, dass wir das nicht in uns selbst haben. Wir haben es aber in Christus. Wir haben es in dir, Herr Jesus. Und das tröstet uns und macht uns Mut, auch durch dieses neue Jahr hindurchzugehen und mit deiner allgenügsamen Gnade zu rechnen. Amen.